Dafür, dass das eigentlich so eine Ein-Themen-Partei gewesen ist oder sein soll, die AfD, haben sie ungebrochen Prognosen, die sagen stärkste oder sehr starke Wahlerfolge bei den nächsten Landtagswahlen. Die Geflüchteten, welche Rolle spielen die heute noch in AfD? Wahlkampf?
Ich glaube, sie spielen nach wie vor eine Rolle für die Mobilisierung einer bestimmten Vorurteilsstruktur. Also wenn wir uns einen Teil der Kernwählerschaft ansehen, da wird ja die AfD nicht gewählt aus Protest, sondern aus Übereinstimmung mit den Positionen der Partei. Das ist nicht bei allen Wählerinnen und Wählern der Fall, aber bei einem bestimmten Prozentsatz, den ich so zwischen 5 und 7% taxieren würde, ist das sehr wohl der Fall. Und insofern ist dieses Thema für die AfD, glaube ich, nach wie vor nicht ganz unwichtig.
Und doch ist es nicht das Schwerpunktthema. Stattdessen haben sie sich sozusagen in den Mittelpunkt einer Debatte gerückt, die über was ganz anderes läuft, nämlich 1989, quasi 30 Jahre später, reklamiert quasi die AfD die echte Wende-Idee und versucht darauf Wahlkampf zu machen. Spitzenkandidaten kommen aus Westdeutschland zum Teil. Woher kommt die Idee, 1989 inhaltlich zu einem Thema der AfD zu machen?
Ich glaube, dass die AfD in der mittleren und älteren Generation, muss man ja vor allen Dingen sagen, in Ostdeutschland an eine kollektive Erinnerung oder an die Erzählung einer kollektiven Erinnerung anknüpft, die einfach zeitgeschichtlich oben aufliegt. Wir sind jetzt 30 Jahre nach dem Umbruch in der DDR und es gibt sozusagen in der Mediendiskussion ja gerade eine ganz erstaunliche Repräsentanz ostdeutscher Themen und Fragestellungen. Ich glaube, das wird sich nach der Wahl auch ganz schnell wieder erledigen, aber im Moment ist das so. Und ich glaube, die AfD knüpft sozusagen an diese Erzählungen, an diese kulturellen Erinnerungen und füllt damit die Repräsentationslücke in einer bestimmten Generationenkohorte, die früher die PDS bzw. die Linkspartei gefüllt hat, mit so einer Art Ostidentitätserzählung, die aber jetzt vor dem Hintergrund der Debatte um die Wendezeit nochmal anders funktioniert, indem die AfD sagt, wir sind die eigentlichen Erben der friedlichen Revolution von 1989 und in einem zweiten Schritt die heutigen Umstände der politischen Kultur in der Bundesrepublik Deutschland oder in den neuen Bundesländern beständig parallelisiert mit der Agoniephase der DDR. Also die Zeit von Sommer 1989, als Erich Honecker von der Bildfläche verschwand, bis zu den ersten großen Demonstrationen im Oktober 1989. Das ist die Phase, die die AfD avisiert und sagt, seht her, da gibt es eine Parallelität und wir sind die politische Kraft, die die politischen Versprechen des Jahres 1989 einlöst. Und welche politischen Versprechen damit gemeint sein sollen, da bleibt die AfD relativ unkonkret und nebulös. Ich glaube, dass das auch Absicht ist, weil es nämlich darum geht, dass jeder Wähler und jede Wählerin selbst hineininterpretieren kann und soll, was denn darunter verstanden werden soll. Also die einen mögen darunter verstehen, ein gerechteres Rentensystem, was die AfD versprochen hat, aber bis jetzt nicht vorgelegt hat, und die anderen eben den vielbeschworenen Sturz des sogenannten Merkel-Regimes. Also all das ist sozusagen relativ offen und vage. Und es stellt natürlich, und das ist der zweite Punkt, es stellt natürlich eine Provokation des politischen Betriebs der Bundesrepublik oder besser gesagt der ostdeutschen politischen Kultur dar. Und es ist, glaube ich, über die Wahlen hinaus so etwas wie eine erinnerungspolitische Intervention, deren Wirkung man nicht unterschätzen sollte. Ich glaube nicht, dass die AfD dieses Kampagnenformat vollendet die Wende und so weiter, alles was damit zusammenhängt, sofort einstellen wird, wenn die Wahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen vorbei sind. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch weit in den Herbst und die damit verbundenen Jubiläumsdiskurse um 30 Jahre Umbruch in der DDR weitergehen.
Wenn wir tatsächlich jetzt mal Prognosen nehmen, das ist klar, immer also so eine Art Spiel und auch irgendwie Zeitvertreib vor den Wahlen. Ich bin auch ein bisschen skeptisch, was die Funktionalität dieser Wahlausblicke wirklich heißt. Und annehmen, dass 24%, die hier und da prognostiziert sind und mehr, beziehungsweise knapp drunter, Zustimmung für diese Partei zu erwarten sind. Und die Absurdität, dass nun diese Partei sich 1989 in der Gleichsetzung zur jetzigen politischen Situation nimmt, da würde man ja eher sagen, das kann ja nur schief gehen. Allerdings, wenn ein Viertel von denjenigen, die zur Wahl gehen wollen, das irgendwie akzeptabel finden, die trotzdem zu wählen, warum verfängt das denn?
Das müsste man im Grunde genommen die Wähler selber fragen, weil allen anderen ist man ja auf die Messung der klassischen Indikatoren angewiesen. Natürlich ist es so, dass es so etwas gibt wie eine kulturelle ostdeutsche Repräsentationslücke. Also anders gesagt, das Thema Wendezeit, Umbruch in der DDR, auch die Frage von der Erfahrung der Transformationsgesellschaft in den 1990er Jahren, all das, was gerade sehr intensiv diskutiert wird, das liegt politisch auf der Straße. Und wer es aufhebt und wer es mit Erfolg aufhebt, der hat es zumindest erst einmal in der Hand. Und das heißt, in dem Moment, in dem eine politische Partei, und das sage ich erstmal ganz neutral, ein bestimmtes Kampagnenformat, eine bestimmte Erzählung aufgreift, die offenkundig den Nagel auf den Kopf trifft, hat sie das Heft des Handelns in der Hand. Man kann jetzt wortreich darüber klagen, dass die AfD zu Unrecht sich als Erblassverwalterin der friedlichen Revolution in Szene setzt oder dass sozusagen da ein Ticket drauf gelöst hat. Ich würde davon absehen. Ich würde sagen, andersrum wird ein Schuh draus. Offenkundig gibt es so etwas wie eine Dethematisierung der Wende- und Umbrucherfahrungen in Ostdeutschland, die von den anderen Parteien, auch anderen gesellschaftlichen Gruppen und Institutionen, vielleicht auch von den Medien lange vernachlässigt worden ist und die jetzt mit großer Macht und Repräsentanz an die Oberfläche dringen. Und die AfD besetzt dieses Thema. Das muss man als das sehen, was es ist, und muss eine Auseinandersetzung darüber führen, was war denn der Umbruch in der DDR und wer waren die Akteure, die ihn gestaltet haben. Also eines der Hauptargumente der AfD oder vor allen Dingen des AfD-Umfeldes ist ja zu sagen, ich bin schon damals auf die Straße gegangen, ich gehe heute wieder auf die Straße. Und jetzt wissen wir aus der sozialwissenschaftlichen Forschung, dass in der Wendezeit in der DDR immer eine absolute Minderheit von Leuten auf die Straße gegangen sind. Und zwar auch zu dem Zeitpunkt, als es längst um die deutsche Einheit ging. Das heißt, all diejenigen, die jetzt behaupten, sie seien damals auch auf der Straße gewesen, tun das nicht, weil sie vielleicht tatsächlich auf der Straße waren, sondern weil es eine Legitimationserzählung gibt, zu sagen, wir sind gegen die DDR-Diktatur auf die Straße gegangen, heute gehen wir gegen ähnliche oder vergleichbare politische Umstände auch auf die Straße. Und jetzt muss man in dem nächsten Schritt auf die Rhetorik von Höcke und Kalbitz gucken, die eben als westdeutsch sozialisierte Politiker dann solche Sätze drechseln wie, wir haben die Wende nicht gemacht oder die friedliche Revolution nicht gemacht, um in heutigen politischen Umständen zu leben. Und da ist ja sehr groß beklagt worden oder gefragt worden, welchen Anteil denn Höcke an der Wiedervereinigung oder an der Wende hatte. Das kann man mit einem Satz beantworten, er hat es im Westfernsehen gesehen. Das ist aber nicht der entscheidende Punkt, sondern der entscheidende Punkt ist doch, dass nicht die biografische Authentizität der Politiker gefragt ist, sondern das Gefühl angesprochen wird, der bereiten, aufnahmebereiten Zuhörerschaft von Höcke und Kalbitz, die sagen, offenkundig gibt es hier ein Momentum, das abgegriffen wird, ein Ressentiment, ein Vorurteil, was mobilisiert wird. Auch Emotionen, also diese Erfahrung mit 1989 ist ja sehr stark auch mit Emotionen, mit biografischen Brüchen verbunden. Und ich sage nochmal, wer das aufgreift, wer das thematisiert, der hat das Thema erst einmal für den Moment jedenfalls auf seiner Seite. Und wir haben ja gesehen, dass es jetzt auch Leute gibt aus der ehemaligen Umfeld der Bürgerrechtler der DDR, die sich dagegen verwahrt haben, wobei ich den Text eher unglücklich finde, den sie da formuliert haben. Aber das ist eine andere Frage. Erstmal geht es darum, wer besetzt das Thema? Und die AfD besetzt dieses Thema im Moment.
Es gibt spezifische Themen, die sich die AfD im Zweifel auch zunutze macht im Wahlkampf. Stichworte Kohleabbau in den Braunkohlerevieren. Was hast denn du bei der Analyse von dem, was da sozusagen neben Wende und was wir schon am Wickel hatten, an Schwerpunkten gesetzt ist, rausgefunden, wo sozusagen für den quasi ostdeutschen Wahlkampf, auch wenn es nur drei Bundesländer sind, spezifisch ist für die Strategie?
Was man in Sachsen ganz gut sehen kann, ist, dass die AfD so einen Sachsen-Heimat-Identitätsdiskurs fährt, der natürlich nur in Sachsen funktioniert, weil dieser sächsische Identitätsdiskurs ohnehin sehr stark ist. So ein Modus, in dem es eine sehr intensive Heimatrhetorik gibt. Die sind durch ganze Landstriche gefahren, in denen man den Eindruck hatte, hier macht ausschließlich die AfD Wahlwerbung, auch mit so einer ja fast unpolitischen Art und Weise. In Brandenburg sieht das ein bisschen anders aus, auch in den, jedenfalls in den Tagebaugebieten. Da muss ich einfach vor Augen führen, dass der Kohleausstieg dort nicht sehr populär ist, schlicht und ergreifend deshalb, weil eben die Erfahrung der Leute, die dort leben, ist, dass sie den Eindruck haben, sie sind schon einmal von einem industriellen und politischen Umbruch überfordert worden und jetzt steht ihnen der Nächste ins Haus. Und die Begeisterung sozusagen für die jungen Leute, die in den Klimacamps und in der Klimabewegung aktiv sind, die ja auch aus einem anderen Milieu kommen, die ja aus einem ganz oft aus so einem, sag jetzt mal vorsichtig, postmaterialistisch geprägten großstädtischen oder Metropolenmilieu kommen, da gibt es ja nicht nur eine kulturelle Fremdheit, sondern da gibt es auch eine Fremdheit sozusagen in der sozialen Erfahrung. Da gibt es einfach eine Unwucht drin. Insofern ist es jetzt nicht verwunderlich, wenn die AfD in Brandenburg sagt, wir wollen nicht den Tagebau einstellen, sondern wir wollen da Laufzeitgarantien haben und wir wollen, dass das geordnet ineinander übergeht und wir wollen die Verunsicherung der Leute aufgreifen. Und das ist das Naheliegende.
Das sind drei Themenschwerpunkte. Interessant war in Sachsen zu beobachten, dass ja der Ministerpräsident sich schon vor einer Weile überlegt hat, das Einzige, was hilft gegen diesen Unmut der Bürgerinnen und Bürger, ist die Kommunikation. Und nun also auf so einer tatsächlichen Schweinetour durch alle Orte geht und sich Diskussionen stellt. Inzwischen auch, und das gab es ja lange Zeit nicht, ganz klar Positionen gegen die AfD stellt. Und trotz alledem bewegt sich da nicht allzu viel. Wenn wir jetzt die AfD in ihrem Wahlkampf mal stehen lassen und die anderen ringsrum betrachten, was sind denn Reaktionen, die du ausmachst, beziehungsweise Strategien im Umgang mit diesen verschiedenen AfD-Wahlkampfstrategien?
Im Grunde genommen lassen sich zwei Strategien ausmachen. Die eine Strategie ist die, die das Mitte-Links-Lager führt, eine scharfe politisch-inhaltliche Abgrenzung zur AfD und ihren Inhalten zu fahren, in gewisser Weise auf eine moralische Form der Auseinandersetzung zu setzen. Das kann man diskutieren. Ich habe meine Fragen an diese vor allen Dingen moralisch akzentuierte Form der politischen Auseinandersetzung mit der AfD, weil ich glaube, dass sie langfristig sozusagen, wenn sie nur über die Frage der Wertehaltung oder der appellativen Moral geführt wird, nicht zum Erfolg führen. Und es gibt die andere Strategie, die die CDU fährt, die da heißt, abgrenzen ohne auszugrenzen. Das ist ja sozusagen die Linie. Die besteht eben darin, sich einerseits von der AfD abzugrenzen und dann auf der anderen Seite eine bestimmte Offenheit zu zeigen, was die Themen und Fragestellungen angeht, die die AfD in den Ring wirft. Und alle beiden Strategien sind aber offenkundig nicht dazu geeignet, im Moment jedenfalls nicht dazu geeignet, tatsächlich zu einer Situation zu kommen, die AfD unter 20% zu drücken. Und das zeigt meiner Ansicht nach, dass es der AfD sehr stark gelingt, ihr sehr heterogen und zum Teil nachgeradezu widersprüchliches Wählermilieu über emotionalisierte Kampagnen in so einem Zustand der Mobilisierung zu halten. Die nächste Frage wäre dann, was bedeutet das für die Regierungsbildung? Und ich bin mir sicher, dass es jetzt noch keine Regierungsbeteiligung der AfD geben wird, weil die AfD, um es mal ein bisschen hart auszudrücken, so weit noch nicht ist. Sie hat eben einfach noch nicht die Kompetenzen und die parlamentarische Erfahrung, um sofort in eine Regierung einzutreten. Und sie hat auch noch nicht die richtige Balance, in Anführungsstrichen die richtige Balance zwischen einem machtpragmatisch-realpolitischen Flügel auf der einen Seite und dem völkisch-nationalistischen, also fundamentalistisch oder systemoppositionellen Flügel auf der anderen Seite gefunden. Das wird sich noch 5 Jahre hinziehen und dann ist die AfD regierungsfähig und ich bin mir sicher, dass die eigentliche, wenn man so will, Gefahr für die Frage einer Regierungsbeteiligung oder eines nachhaltigen gesellschaftspolitischen Einflusses, der geht nicht von Björn Höcke aus. Höcke wird niemals ein Ministerium besetzen. Höcke wird immer sozusagen der Kommentator von der Seitenlinie, von der rechten Seitenlinie bleiben. Die handelnden Akteure werden andere sein, Personen sein, die nicht so politisch so festgelegt gelten in der Öffentlichkeit, wie zum Beispiel Hans-Jürgen Urban, der Spitzenkandidat der AfD in Sachsen, von dem ich glaube, dass er ideologisch und machtpragmatisch sehr viel flexibler ist, als das viele im Umfeld von Björn Höcke und Kalbitz, die eine ganz klar rechtsextreme Agenda haben, sind. Und ich glaube, diese Personengruppe, die wird meiner Ansicht nach in der politischen Bewertung unterschätzt.
Nehmen wir jetzt mal die beiden Hardliner, ne? Die Kalbitz und Höcke, die ganz klar, du hast es gesagt, für die Rechtsextreme stehen in der Partei, die ja den Wahlkampf, also beziehungsweise auch die in Ostdeutschland die AfD stark prägen, man sagt auch vor sich hertreiben. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie irgendwas vor sich hertreiben müssen, ob alle nicht gerne mitgehen. Die Frage ist aber, wenn es dann um eine Wahl geht, warum trotzdem ein Viertel von der Wahlbevölkerung eher kein Problem hat, eine Politik, eine Partei zu wählen, die zwei solche Köpfe repräsentiert ist. Also quasi das klar erkennbare Rechtsextreme. Da kann man ja nicht sagen, nee, das ist eigentlich eine Partei, die noch ein bisschen sucht, sondern im Falle von Thüringen und Brandenburg ist die Suche ja irgendwie, scheint sie doch recht klar abgeschlossen oder festgelegt.
Ich glaube, man muss einen Unterschied machen zwischen der Charakterisierung der AfD als Partei, und da würde ich nach wie vor sagen, die AfD ist in ihrer Gesamtheit als Partei eine rechte Sammlungsbewegung. Sie ist eben keine faschistische Partei. Das ist wichtig. Und das Zweite ist die Binnendifferenzierung ihrer Wählerschaft. Und das heißt ja nicht, für alles und jedes Verständnis aufzubringen, sondern das heißt zunächst einen Analyseschritt zu machen und zu fragen, wie ist die Wählerschaft zusammengesetzt? Und ich sage nochmal, die Wählerschaft ist eben so widersprüchlich und heterogen zusammengesetzt, dass ja, es gibt einen Teil, auch einen nicht kleinen Teil der AfD-Wählerinnen und Wähler, die die politische Agenda der AfD auf der Einstellungsebene teilen, also selber rechtsextreme, rassistische und so weiter Einstellungen teilen. Und es gibt aber auch einen Teil der Wählerinnen und Wähler, die, sagen wir mal, das in Kauf nehmen, die eben kein geschlossen rechtsextremes Weltbild haben, die vielleicht eine Latenz haben zu autoritären Einstellungen, zu autoritären Gesellschaftskonzepten etc. Und nur von dieser Heterogenität der Wählerschaft lebt die AfD. Wenn sie eine ausschließlich rechtsextrem oder gar neonazistisch orientierte Partei wäre, dann würde dieses Konzept nicht funktionieren. Es gibt natürlich auch den anderen Zugriff, der sagt, die AfD hat viele Positionen, die zuvor die NPD vertreten hat, so etwas wie aus dieser braunen Besenkammer rausgeholt, abgestaubt und lässt sie in einem neuen Licht erscheinen. Das heißt also, es gibt auch sowas wie ein anderes Wording dafür, ein anderes gesellschaftliches Umfeld. Das stimmt. Das ist zweifelsohne der Fall und das hat auch die Zustimmungsbereitschaft gesteigert. Aber ich glaube, es gehört zur Ehrlichkeit dazu, nicht die gesamte Wählerschaft der AfD zu etikettieren als eine Wählerschaft, die ein geschlossen rechtsextremes Weltbild hat. Dazu ist sie zu heterogen zusammengesetzt.
Du hast ja selbst gerade gesagt, ne, auf die nächsten 5 Jahre wird die AfD mutmaßlich keine Regierungspartei werden können. Danach allerdings, also mit dem Zeit der Lernen und Entwicklung heißt, wäre das vielleicht möglich. Wenn wir das mal umdrehen, meinst du, dass eine AfD noch weitere 5 Jahre diese Spannung aushalten wird im Sinne von einem völkischen Flügel und einer rechten Sammlungsbewegung, wie du sie beschrieben hast, also eine sehr diverse Partei bleibt oder wird nicht? Und das gibt es ja gar nicht wenige Leute, die das erwarten, eben so eine Art Machtkampf, und dann wird es entweder eine klare rechtsextreme Partei oder die schaffen, diesen Flügel loszuwerden.
Ich glaube, das hängt sehr stark vom gesellschaftlichen Umfeld ab und von der Frage, welche Themen in den nächsten Monaten und Jahren in der Gesellschaftspolitik dominieren werden. Das hängt auch nicht unwesentlich vom Fortgang der wirtschaftskonjunkturellen Entwicklung ab. Also wenn Deutschland in eine wirtschaftliche Rezession käme, wäre das eine andere Debattenlage, als wenn es weiterhin einen, zumindest für Westdeutschland, sehr wesentlichen Kern der Arbeitnehmerschaft gibt, die auch von diesem Globalisierungsmodell, was wir gegenwärtig haben, profitieren. Die Entwicklung der AfD ist nicht nur von der innerparteilichen Machtkonstellation abhängig, sondern ist auch von der Gesellschaftspolitik abhängig. Was die innerparteilichen Konflikte angeht, glaube ich, dass die AfD das schon doch noch eine Weile aushalten kann. Also ich glaube, dass mittlerweile alle Akteure in dieser Partei wissen, dass sie jeweils auf ihre Art und Weise gebraucht werden. Also diejenigen, die als Machtpragmatiker gelten, brauchen die Radikalen genauso wie umgekehrt, um so eine Art milieuspezifischer Machtbalance zu kommen. Und ich glaube, das kann man schon noch eine ganze Weile spielen. Jetzt nehme ich mal einen Vergleich, der ein bisschen weit hergeholt klingt und der auch nicht inhaltlich gemeint ist, sondern auf der politikstrategischen Ebene gemeint ist. Wenn man sich anguckt, welche Entwicklung beispielsweise die Grünen in den 1980er Jahren in der alten Bundesrepublik genommen haben und wie lange das gedauert hat, bis diese Partei sich sozusagen machtpragmatisch so stabilisiert hat, dass sie dann am Ende in eine Bundesregierung gegangen ist, da haben dann viele schon gesagt, dass das ist schnell gegangen, aber einen ähnlichen Weg würde ich für die AfD, jedenfalls wenn es für die Partei gut läuft, auch prognostizieren. Und eines ist mir sehr wichtig, wir stehen nicht, weil das ja in der Debatte immer mal wieder so ist, es käme sozusagen so eine Art 30er-Jahre-Faschismus zurück. Das ist, glaube ich, Quatsch. Was wir erleben könnten, wäre eher eine Urbanisierung der politischen Kultur. Also so etwas wie das politische Akteure an der Herstellung gesellschaftspolitischer Umstände arbeiten, wie wir sie in Ungarn oder in Polen vorfinden. Und davon geht eher die Gefahr aus und nicht von der Wiederkehr sozusagen eines faschistischen Popanzes, der manchmal in der Debatte, in der kritischen Debatte um die AfD so aufscheint.